Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org. Guten Tag, Herr Alexander Lippmann. Grüße Sie.
Hallo, hallo.
Haben Sie hierher gefunden zu Literadio?
Ja, ich habe gut hergefunden. Ich habe eine sehr gute Skizze und Weganweisung bekommen. Also es war kein großes Problem,
mich hier zurechtzufinden. Direkt aus dem Homeoffice ist er hierher gekommen mit seinem neuen, noch in Druck befindlichen Werk Innere Gewalt. Erschienen beim Bahö Verlag im Frühjahr jetzt 2022. Und ja, das zweite Buch, soviel ich weiß, oder? Mhm. Haben sich noch mehr versteckt?
Na, das ist das zweite Buch, das ich veröffentlicht habe. Noch am politischen Krimi, der 2014 rausgekommen ist, genau.
Die haben wir damals auch besprochen, also wer will, kann nachschauen oder nachhören. Das erste Buch. Und dann hast du noch Übersetzungen gemacht.
Genau.
Letztes Jahr, glaube ich, war das so.
Ja, genau. Letztes Jahr und vorletztes Jahr Graphic Novel Übersetzungen.
Und das heißt, der zweite Job, also jetzt hast du bist Autor, dann bist du Übersetzer und dann bist du noch Musiker.
Genau, wobei, wie man jetzt quasi Job genau definiert, ist ja vielleicht dann nochmal so ein bisschen eine Frage, die ja mit dem Buch zu tun hat. Also es gibt natürlich auch noch einen Brotjob, dem ich nachgehe. Aber ja, in unserem Kontext bin ich Autor, Übersetzer und Musiker, wobei Musiker, würde ich sagen, ist bei mir ein ambitioniertes Hobby und funktioniert auch sehr gut, wenn man sich nicht so viel davon erwartet.
Heavy Metal.
Na, das ist schon eine Zeit her, aber es war schon sehr lang mein Ding. Die aktuelle Band klingt ein bisschen mehr noch so Post-Punk, Depeche Mode, Synth-Pop, 80er.
Nicht mehr so wild.
Ja, inhaltlich glaube ich schon, aber es klingt nicht mehr ganz so wild für ungeübte Ohren.
Also Autor, Übersetzer, ich würde ja sagen, das sind alles so Lebensrollen. Musiker und PR-Mensch.
Ja, PR-Mensch, Projektmanagement, genau. Von meiner Ausbildung her bin ich Bibliothekar. Also ich habe Bibliothekswesen studiert und war sehr lang in einer wissenschaftlichen Fachbibliothek tätig.
Das ist ja interessant, weil das ist ein sehr wichtiges Ding, denke ich mir. Weil vom Archivieren haben ja viele Leute keine Ahnung, die glauben, wenn ich ein File irgendwo ablege, habe ich es archiviert. Dann findet man es nicht oder so verliert sie. Aber da gehört einfach sehr viel dazu. Das heißt, das ist ja, da kommst du aus einer anderen Ecke eigentlich als der schreibt oder so oder von all den anderen Jobrollen.
Ja, ja, also für mich ist das auch, ich finde das eigentlich auch ganz angenehm, wenn man in seinem Broterwerb nicht unbedingt mit dem was zu tun hat, was man künstlerisch richtig und wichtig findet. Man muss dann, glaube ich, in beiden Bereichen ein bisschen weniger Kompromisse machen.
Ist da die Überschneidung, die Schnittmengen, sondern kann man es besser trennen? Oder?
Ich für mich schon. Ich habe begonnen zu schreiben eigentlich über Rezensionen für Musik. Das war ja so das Erste, wo ich geschrieben habe. Und ich habe dann nach einer Zeit, man kriegt dann immer Rezensionsexemplare und so weiter und Musik war natürlich eine große Leidenschaft von mir, aber nach einer Zeit habe ich dann eigentlich aufgehört, Musik zu hören, weil ich mir gedacht habe, ich mag jetzt nicht mehr, ich muss immer diese Rezensionen schreiben, da pfeife ich drauf. Und das war für mich so ein Signal, wo ich mir dann gedacht habe, okay, Musikjournalismus ist vielleicht nicht das Richtige für mich. Also wenn man quasi sein Hobby sozusagen in diesem Zusammenhang, seine Leidenschaft zum Beruf macht, zum Broterwerb macht, dann macht das auch was. Mit dieser Leidenschaft.
Ich kann das gut nachvollziehen, weil mir ist es ähnlich gegangen. Ich war in der Jugendleistungsturner und dauernd unterwegs. Und wie es dann so ein Studieren gegangen ist, habe ich absichtlich nicht Turnen genommen, weil man genau das gedacht hat, dass mir das passieren würde, dass die Freude daran verloren geht. Die Freude ist sowieso verloren gegangen, aber an der Bewegung und an diesen Sachen. Aber trotzdem, also dieses aus Leidenschaft oder Freude am Tun dazu zu kommen, dass man das dann auch professionell macht. Das habe ich noch ein zweites Mal erlebt mit handwerklichen Dingen, weil ich halt mehrere Häuser gebaut habe und alles selber machen musste, aber ich habe diesen Lehrberuf nie durchgezogen. Mhm. Weil das ist ein Unterschied, oder? In der Arbeitswelt.
Ja, sicher ist es ein Unterschied. Also es ist natürlich, es ist auch ein, oder viele Menschen betrachten es auch als Glück, wenn das in eins fällt. Ich bin mir da manchmal nicht so ganz sicher, ob das wirklich so ist. Und das hängt ja schon ein bisschen mit dem Thema des Buches zusammen. Ne? Also inwiefern Selbstverwirklichung und Verwirklichung in der Berufswelt oder im Berufsalltag das Gleiche sind und was Selbstverwirklichung eigentlich in dem Zusammenhang genau heißen soll.
Gut, das heißt, wir müssen jetzt einmal einfach sagen, worum es in dem Birkel geht. Nicht? Die Hauptfigur, eine Frau namens Olivia, ist in einem Job, PR, Marketing, und entwickelt sie ihre Tätigkeit, wo ja das oftmals gerade in der Generation Praktikum so ist, dass man eine Karotten vor die Nase hält und dann rappern sie schon die Leute und schauen, dass sie da fertig werden. Also jedenfalls hat sie da also einen Job, und deswegen reden wir jetzt auch so über die Arbeitswelt und den Unterschied zu dem Privatleben etc. Privatleben ist weniger im Buch bei der Olivia, oder?
Ja, das stimmt, weil das Privatleben auch etwas ist, das für sie keine großartige, also keine wahnsinnig positive Perspektive zu entfalten vermag. Sie sieht ihre Perspektive wenigstens am Anfang vom Buch sehr stark in ihrem Job, weil das auch etwas ist, dass man in der Generation, also die Olivia ist so, ich würde sagen Anfang, Mitte 30, auch so gelernt hat im Vergleich zur Generation vielleicht der eigenen Eltern, wo das, glaube ich, noch nicht so ein starkes Thema war, diese Verwirklichung im Job, Spaß am Job.
Es war ja die Sicherheit eine andere, weil ich kann mich erinnern, als ich irgendwie so in dem Alter war, hast du Jobs aussuchen können und dann bist du dort geblieben. Und heute wechselt man ja dauernd.
Genau. Und
freiwillig und unfreiwillig.
Richtig. Und das ist so ein bisschen auch die Ebene, wo einem manchmal erklärt wird, dass das, was man tun muss, eigentlich immer schon das war, was man tun wollte. Man wollte diese Sicherheit ja nie. Man wollte ja immer flexibel sein. Man möchte immer dorthin, wo es besser ist. Es wird einem eigentlich in Wahrheit keine Wahl gelassen. Also die Strukturen ändern sich und du musst die halt mitändern.
Weiß man selber, was besser ist für einen überhaupt?
Ich glaube, das war für mich auch eine ganz starke Motivation, dieses Buch zu schreiben. Also bei mir zumindest ist es so, dass ich möchte über Sachen schreiben, über die ich etwas herausfinden möchte, die ich für mich selber klären möchte. Jetzt nicht persönlich, sondern ich möchte gerne Fragen klären mit dem, was ich schreibe. Zuerst einmal für mich.
In der Recherche, in der Vorbereitung, genau. Und im Text selber?
Auch im Text selber, ja.
Also ist das dann ein bisschen was wie Philosophie oder Therapie?
Also Therapie ist es keinesfalls aus meiner Sicht. Aber ich finde, also Literatur ist immer gut drin, Fragen zu stellen für die, die es lesen. Aber mir zumindest hilft es auch, für mich selber Fragen zu beantworten, über die ich schon länger nachdenke. Und für mich funktioniert Literatur auch beim Schreiben ein bisschen so wie ein Setzkasten, wie ein Diorama. Vielleicht kommen die ja deshalb im Buch ein, zweimal vor. Solche Modellanordnungen. Also man hat dann einen Charakter und setzt diesen Charakter in eine Welt mit bestimmten Parametern und schaut dann, wie würde sich denn dieser Charakter da jetzt verhalten? Wie würden denn die Konflikte da jetzt gelöst werden? Was würde denn dann logischerweise daraus folgen oder nicht folgen? Und genau diese Art von Versuchsanordnung war für mich am Anfang des Romans.
Das heißt, du hast die Personen und die bereits am Anfang alle gehabt, oder?
Ich bin insgesamt jemand, der erst zu schreiben beginnt, wenn ich sehr viel weiß über die Geschichte. Also ich fange nicht an und weiß noch nicht, wie es ausgeht. Sondern ich weiß ziemlich genau, wie es ausgeht. Aber ich halte mich nicht eisern dran, sondern es gibt natürlich die Möglichkeit, dass sich Dinge ändern, weil ja Figuren erst lebendig werden. Man lernt die Figuren ja selber erst kennen, wenn man mit ihnen und über sie schreibt.
Also du entwirfst einen Plot, genau. So eine Drehbuchgeschichte, genau. Für das Ganze.
Ja.
Und dann füllst du die einzelnen Sequenzen, genau. Mit Textmaterial.
Richtig. Und wenn sie dann was ändert, dadurch, dass das Textmaterial in eine andere Richtung geht, dann verändere ich den Plot. Und das passiert einige Male.
Und du schreibst irgendwie zu den einzelnen Personen schon so Charakteristikas.
Ja,
kriegt da jeder sein Facebook-Profil bei dir?
Nein, es kriegt niemand ein Facebook-Profil, aber es kriegen schon alle wenigstens einmal Seiten im Notizbuch, wo dann die einzelnen Informationen schon vorher gesammelt werden. Also ich interessiere mich schon von Anfang an sehr stark dafür, was arbeiten alle Menschen, die in diesen Büchern vorkommen, aus welchen Familienverhältnissen kommen sie und was arbeiten die Eltern? Das sind für mich zentrale Fragen.
Weil das eigene Verhalten ziemlich determiniert.
Genau, also das ist zumindest meine Grundannahme, auch beim Schreiben dieses Buches.
Ja, ja. Und jetzt haben wir die Olivia als Hauptfigur. Und dann gibt es natürlich, da sie eine Frau ist, einen Mann.
Das muss nicht so sein, aber in dem Fall ist es so, ja.
Ja, genau. Der Paul.
Genau.
Der Musiker ist und ja, sich während des Buches auch weiter also entwickelt in die Richtung, dass er halt dann auch einmal schaut, wo er Geld herkommen könnte. Mhm. Am Anfang ist das nach meinem Gefühl so, dass er dass irgendwie das wurscht ist und lebt von Papa und Mama und dürfte aus gut situiertem Hause kommen. Ja, und dann also die zwei haben einmal so eine Beziehung, die nicht konfliktfrei ist. So viel darf man schon
davon erzählen. Das stimmt, ja.
Ein bisschen was, es muss ja Spannung auch noch bleiben.
Natürlich.
Was gibt es noch für Figuren, die aus deiner Sicht da jetzt wichtig sind? Weil es sind noch mehrere, die da...
Ja, ja, genau. Also eine Figur, die mir schon auch sehr wichtig war, die für die Figur der Olivia sehr wichtig ist, ist ihre Mutter. Also die Olivia kommt aus anderen sozialen Verhältnissen wie ihr Freund, aus prekäreren einmal auf jeden Fall. Ich finde, es ist ein bisschen ein Teil quasi des Buches, ein bisschen rauszufinden, was sind so die Eckpunkte dessen, wo die Olivia so herkommt und inwiefern passt es gut oder nicht so gut zusammen mit den anderen Leuten in ihrem Leben oder wie kommt sie zu den Einstellungen, zu denen sie kommt, was hat das mit ihrer Herkunft zu tun? Auch zum Thema Arbeit, aber Partnerschaft, Familie und so weiter.
Die ist ja, glaube ich, sehr katholisch.
Genau, die Mutter ist sehr katholisch, richtig. Und der Mutter geht es ja nicht wahnsinnig gut. Also die ist schon länger in Frühpension, war im Einzelhandel tätig und die hat so ihre Probleme. Also das ist für mich eine zentrale Figur, weil die Eltern natürlich irgendwie so als Matrize, an denen man sich abarbeitet, denen man aber natürlich in einer bestimmten Form nicht entkommen kann, logischerweise, ja, im Positiven wie im Negativen, auch zentral sind. Und das ist für den Paul ja auch so. Ne? Also der Paul hat ja auch Eltern, die ganz anders sind als Olivias Mutter. Also diese Familienkonstellation war für mich schon irgendwie ein starkes Thema, bei der Entwicklung auch des Plots.
Was da für mich so ein Thema war, ich sage das einfach einmal so, die haben alle irgendwie einen Knacks. Die sind alle psychisch bedient.
Ja.
In verschiedenster Art und Weise. Bei der Olivia wird es ja immer deutlicher, weil es sind ja Passagen drinnen, die eigentlich Traumsequenzen sind, wo man aber natürlich auch sagen kann, das ist eine Realität für sie, die ja immer andere Wahrnehmung der Wirklichkeit ist.
Ja.
Und die Mutter hat ja auch sowas.
Genau, genau. Also die Mutter hat wirklich eine ernsthafte psychische Erkrankung. Wie das bei der Olivia ist, das stellt sich im Laufe des Buchs quasi so ein bisschen heraus. Das ist eine wichtige Entwicklungsfrage für den Charakter. Und für mich war gerade bei diesen Traumsequenzen oder bei diesen traumartigen Sequenzen, bei diesen Einschätzungen davon, was ist jetzt Realität und was nicht, war mir sehr wichtig, das auch in Bezug zu setzen damit, dass die Art, wie wir heute unser Leben leben, in dieser Art von Gesellschaft und wie die organisiert ist, oft auch was Albtraumartiges hat. Ja? Und dass oft die Träume von Arbeit zum Beispiel, die man hat, wenn man sehr, sehr gestresst ist, eine sehr reale Qualität annehmen. Ja? Also diese Barriere zwischen Traum und Realität und zwischen Albtraum auch und Realität, die ist in unserer Gesellschaft recht dünn. Und insbesondere auch, weil Arbeit und Arbeitsverhältnisse sehr oft auch mit psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel dem Burnout und so weiter, aber ganz, ganz vielen psychischen Erkrankungen zusammenhängen und auch weil man dort einfach so viel Zeit verbringt. Also man verbringt einfach so wahnsinnig viel Zeit in der Arbeit.
Es ist schon interessant, dass das als Erkrankungen definiert wird.
Ja.
Das heißt, es gibt irgendwie einen Gesundzustand, ja, genau, der als normal definiert wird. Und da hat man nicht solche Antileistungsvorstellungen.
Genau.
In dem Moment, wo man von den Leistungsvorstellungen abrückt,
ja,
wird man verrückt oder wird man krank.
Genau.
In unserer Gesellschaft.
Genau.
Und in dem spült sich das ja herum. Also,
genau.
Weil für mich, darum habe ich vorher gefragt, das ist ja nicht erkrankt eigentlich, sondern die Leute sind halt unterschiedlich drauf, wie man so sagt.
Ja. Genau. Also ich glaube, es gibt schon Aspekte oder es gibt schon, sagen wir mal, eine Art von Wahrnehmung, die es einem sehr schwer macht, ein glückliches Leben zu leben. Und dann gibt es schon einen Raum für Behandlung und Therapie und so weiter. Also das möchte ich wirklich, das ist für mich schon wichtig und irgendwie klar. Und das hilft auch bei vielen Problemen. Aber es geht um ein bisschen, also es geht irgendwie um ein existenzielleres Problem. Es geht nicht um die individuelle Problematik des Burnouts, ne? Sondern es geht schon darum, was macht denn die Gesellschaft und die Art, wie unser Leben organisiert ist, damit, wie unsere individuelle Psyche dann funktioniert? Was ist da die Rückwirkung?
Ist es förderlich oder hinderlich, diese Arbeitswelt?
Genau, das ist die Frage. Ist sie förderlich oder hinderlich? Die Frage ist natürlich ein bisschen dann im Hinblick auf was?
Also in Bezug auf Burnout zum Beispiel, ja, genau, oder aufgrund der psychischen,
genau,
Problematiken.
Ja, also das ist auch ein bisschen, die Frage ist für was und die Frage ist auch für wen. Also für wen ist es hinderlich oder förderlich? Für die einzelnen Arbeitnehmerinnen ist es sicherlich eher hinderlich. Für die Leute, die das Geld machen, ist es manchmal wahrscheinlich eher förderlich, könnte ich mir vorstellen. Ja? Weil man findet ja immer wieder auch die nächste Person, die einen Job macht, wenn die erste ausfällt.
Also die Arbeitswelt, die du da beschreibst von der Olivia, ist eine typische PR-Agentur, wo verschiedenste Leute drinnen arbeiten, aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, keiner weiß eigentlich wirklich, was abgeht. Jeder weiß nur Sticke, Teile und Herrsche.
Ja, ja,
das
ja,
ist genau, sehr viel Intrigantentum.
Ja, sicher. Also ich glaube, wer schon mal in irgendeiner Form von Büro gearbeitet hat, wird manche der Szenen erkennen und wird sehen, dass da bestimmte Dynamiken vielleicht auch schon mal, dass die schon mal selber unterkommen sind. Was mir aber wichtig ist, ist irgendwie auch zu betonen, das wird ja relativ, also es kommt ja im ersten Absatz vom Buch schon vor, dass die Olivia eigentlich nicht darunter leidet, dass sie zu viel zu tun hat. Weil das ist ja etwas, das es natürlich sehr oft gibt und Stress durch Überforderung ist sehr real. Aber es gibt in diesem System, das von sich behauptet, so vernünftig organisiert zu sein, auch eine ganze Menge Jobs, wo die Leute selber nicht so genau wissen, was sie da eigentlich tun. Und nicht nur nicht wissen, was macht jetzt die Agentur, sondern warum bin ich da eigentlich? Was mache ich da eigentlich? Wofür soll das überhaupt gut sein?
Das, was man so landläufig sagt, leere Kilometer,
genau,
werden ja sehr oft gemacht. Das heißt, es wird eine Bürokratie aufgebaut innerhalb des Systems, die es abzuarbeiten gilt, unabhängig davon, ob man das eigentlich braucht oder nicht.
Genau. So in etwa, ja, richtig. Und also insbesondere Branchen wie PR und Marketing und Werbung und alles, was so ein bisschen damit zu tun hat, sind für sowas natürlich schon auch anfällig. Ja. Und Literatur oder die Literatur, die mich interessiert, lebt natürlich auch ein bisschen von der Überspitzung. Und deshalb haben wir natürlich eine Branche gesucht, wo man das sehr dezidiert darstellen kann. Aber das ist quasi, gibt es natürlich auch woanders. Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass man das schon übertragen kann in andere Jobs auch.
Sicher.
Aber was sie eben verhindert hat, ist diese, du schreibst davon, so Selbstoptimierung, die, ja, da die Leute mit sich tragen.
Genau.
Das ist heute auch so ein Schlagwort.
Ja.
Work-Balance, Work-Life-Balance und was weiß ich, wie diese ganzen Buzzwords heißen.
Ja.
Da. Ja, und
ja, und das, ich finde das, also ein wichtiger Aspekt für mich oder einer der Grundideen beim Schreiben des Buches war, zu versuchen herauszufinden, warum funktioniert diese Arbeitswelt so gut, obwohl es keinen Chef gibt, der jetzt, wie auch im Fall von der Olivia, ein totaler Tyrann ist. Also so ist es ja nicht. Ja. Man wird ja nicht körperlich...
Scheinbar flache
Hierarchien. Genau, scheinbar flache Hierarchien. Also es ist ja sehr, sehr vieles, schaut ja sehr, sehr gut aus. Aber was tut man quasi gegen den Chef oder die Chefin im Kopf? Und wie kommt die dort überhaupt hin? Und was macht es mit deiner Persönlichkeitsstruktur? Und welche Alternativen kann man sich überhaupt vorstellen? Das ist ja die Frage. Also klar kann man immer sagen, eine andere Welt ist möglich oder so. Ja? Aber die Frage ist ja, wie kommt man zu dieser Vorstellung einer anderen Welt?
Muss man Kant fragen, nicht?
Meine Möglichkeit, genau. Der kann es ja vielleicht ein bisschen sagen.
Der sagt dann, dass man eigentlich zu keiner anderen kommen kann, weil man sich selber dauernd im Weg steht, sage ich jetzt frei versetzt. Und das passiert da ja auch. Nicht? Das heißt, die Olivia hat zwar Fantasien, was, oder wo sie sich denkt, das hätte ich gern, wie Familie und so weiter, auch ihr Freund, aber sie meinen nicht das Gleiche mit dem, was da von sich geben.
Das stimmt sicher. Also diese Beziehungsebene, und die ist ja der zentrale Ebene jedes Lebens, egal in welcher Form die gestaltet wird, spielt natürlich auch noch eine große Rolle und ist natürlich auch ein Hort für Missverständnisse, glücklicherweise.
Was hast du jetzt für dich herausgefunden, weil du vorher gesagt hast, beim Schreiben, du findest ja für dich da was raus?
Ich weiß nicht, ob ich das so gut vermitteln kann. Also es ist nicht so, dass ich jetzt am Ende das Gefühl hatte, etwas herausgefunden zu haben, das jetzt in ein, zwei Sätzen wiedergeben kann. Für mich war irgendwie im Prozess des Schreibens hat sich für mich dieses fragende Gefühl ein bisschen erledigt. Also ich bin schon drauf gekommen, wie zentral zum Beispiel die Herkunft ist. Wie zentral die Herkunft ist in allem, was man entwickeln kann. Und das ist natürlich überhaupt nicht deterministisch. Also es reichen oft ein, zwei Personen im Leben, die einen zum Beispiel in besonderer Weise fördern, und das schaut schon wieder alles ganz anders aus. Ja. Aber es macht einen großen Unterschied, wo man herkommt, wie man aufgewachsen ist, dafür, was für eine Art von Lebensperspektive man entwickeln kann, auch Arbeitsperspektive man entwickeln kann, wie wichtig ist an Sicherheit. Hat es in der Familie überhaupt zum Beispiel schon mal jemanden gegeben, der, weiß ich nicht, künstlerisch tätig war? Kann man sich das aus dem Grund vielleicht besser vorstellen? Ganz unabhängig davon, ob man jetzt über ökonomisches Kapital verfügt oder nicht. Ne?
Hat man den Habitus?
Genau, hat man den Habitus. Ja, genau.
Und ist dazu genau. Bourdieu.
Genau.
Und dann wird schon wieder einiges klarer.
Genau.
Ist noch was anderes für die manifest geworden oder in der Geschichte, was jetzt nicht in der Geschichte selber drinnen steht, weil das ist ja dann wieder eine Frage dessen, was die Leserin da irgendwie hineindenkt.
Ja, und das ist ja irgendwie der Sinn der Literatur. Ne? Also man legt ja einen Text vor und dann steht dieser Text für sich. Und man kann natürlich darüber reden, was man sich selber gedacht hat dabei, wie man es geschrieben hat. Also ich glaube nicht, dass es da was gibt, was jetzt... Ich glaube, was für mich klar geworden ist, ist wieder mal, dass die Struktur eine Grundvoraussetzung der Kreativität ist, für mich, ja, in irgendeiner Form. Und auch die Disziplin des Schreibens. Und das Schreiben davon lebt, dass man es tut und nicht, dass man darüber nachdenkt, wie das auch sehr oft macht. Ja, und nicht nur das, sondern es ist auch so, dass eigentlich die Konkurrenz zwischen den einzelnen Personen, die in dem Büro arbeiten, also es sind nicht irgendwie Intrigen, wo es jetzt nur darum gehen würde, dass man gemein wäre zu dem anderen ohne Grund, sondern es geht ja auch darum, dass man sie durchsetzen will. Man will sie ja als eigenständige Persönlichkeit in dieser Struktur etablieren, und das bedeutet halt in unserem System auch sowas wie Ellbogentechnik einzusetzen.
Profilieren und, bringt genau, mehr Einkommen.
Genau, so ist es. Bringt interessantere Aufgaben. Das ist ja für die Olivia ganz eine zentrale ja. Frage. Ich bin unterfordert im Job. Was kann ich tun, damit es interessanter wird? Das ist ja eigentlich ihre grundlegende Voraussetzung.
Ob es dann interessanter wird, ist ja noch eine zweite Frage.
Genau, ob das dann also aufgeht, wenn man dann das erreicht hat, was man sich vorgestellt hat, das ist eben die Frage. Weil am Weg dahin macht all das, was man selber tut, ja auch was mit dir selber. Und du bist dann ein anderer Mensch. Und das ist dann die Frage, ob sich das dann nur ausgeht für die Olivia.
Gut, hören wir mal ein Stückchen uns an, wo du in deinem Buch liest.
Irgendwann wird Olivia diese Firma verlassen und dann will sie ihre Aufgaben ordentlich übergeben, strukturiert. Es könnte sogar sein, dass sie einfach geht, einfach so, aufsteht und geht. Aber dann fällt ihr wieder ein, wie die letzte Kündigung gelaufen ist. Warmer Sekt und peinliche Stille, ein paar Kekse, die vom letzten Kundentermin übrig waren. Menschen, die zusammenkommen und für 10 bis 15 Minuten Anteilnahme und oder Freude zu simulieren. Man kann die Entfremdung dann beinahe mit den Händen greifen und eine Figur daraus formen, die für alle Ewigkeit durch die Gänge des Hauses wandert, ohne zu wissen, wohin. Ein undeutlicher Golem, der immer dort erscheint, wo Kolleginnen in der Mittagspause schweigen, bis sie jemand erlöst und eine Frage zur Arbeit stellt, über die sie eigentlich keinesfalls reden wollten.
Ja, jetzt haben wir ein bisschen einen Eindruck gekriegt vom Duktus und von der Geschichte. Für mich hat es sich teilweise so gelesen wie ein Drehbuch für einen Film.
Direkt beabsichtigt ist es nicht, aber es ist schon so, dass neben Literatur für mich Filme und filmische Ästhetik einfach eine sehr große Rolle gespielt haben. Und wenn ich das erste Mal über Geschichte nachdenke, dann denke ich halt sehr bildhaft über diese Geschichte nach und überlege quasi, in was für ein Setting passiert ist und wie ist das Licht und so. Also vielleicht denke ich recht filmisch über das nach, was mir so einfällt und über einzelne Szenen im Plot und so und denke schon, okay, wie nah ist man den Menschen, die da reden. Also wahrscheinlich war es das und zu den Inspirationen quasi neben literarischen Dingen, die natürlich eine Rolle gespielt haben, war das ganz sicher auch, weiß ich nicht, Filme von David Lynch zum Beispiel, die von der Ästhetik her für mich einen großen Einfluss gehabt haben. Aber es liegt, glaube ich, einfach an meinem Alter.
Sind da solche Stimmungen dann da und solche Bilder, die du beschreibst, wo wie Innenhöfe sind, ja, oder wo sie auf der Straße spazieren geht, genau, oder so, und du beschreibst, was halt da, ja, sich abspielt, genau, oder wie Personen ins Bild kommen oder nicht kommen, genau, weil letztlich läuft ja in deinem Kopf oder im lesenden Kopf ja ein Film ab, wenn man sich so eine Geschichte durchliest.
Richtig.
Und da ist halt ja, Handlungsanweisung vom Regisseur ganz nett, wenn man die dazu kriegt. Ne? Okay, genau. Und du schreibst so alle 3, 4, 5 Jahre ein Buch.
Naja, also das war nicht der Plan, das so zu machen. Es hat es jetzt so ergeben. Ich hoffe, dass das nächste Buch wesentlich schneller da ist, aber man muss ja da sagen, es muss einem was Gescheites einfallen. Ne? Also ich bin eben in der glücklichen Lage, nicht vom Schreiben leben zu müssen, sondern ich habe einen Brotjob und der gut funktioniert für mich und aus dem Grund allein kann ich darauf warten, dass mir was einfällt, wo ich dann der Meinung bin, ja, dazu möchte ich jetzt wirklich mehr wissen. Ich will mich jetzt wirklich wieder 3 Jahre damit beschäftigen, bis das dann in der Form für mich beantwortet ist.
Ist ja kein Vorwurf, weil es gibt nein, Leute, die schreiben 10 Jahre oder länger, genau, an einem Buch, aber es sozusagen, du hast Freude daran, Sachen zu schreiben und hast noch nicht gesagt, na, jetzt habe ich das Buch endlich fertig und ab die Dinger.
Nein, also das kann ich wirklich nicht behaupten, ich habe große Freude daran. Der Prozess ist nicht immer eine einzige Freude, aber man muss es halt machen. Also es ist ja nicht nur, es ist auch ein innerer Zwang, ja. Ein innerer Drang. Keine innere Gewalt in dem Fall, in meinem Fall, aber auf jeden Fall ein inneres Bedürfnis, das zu machen.
Ja. Und du hast ja mit dem Paar Höverlag dann einen Verlag gefunden, wo du davon ausgekannst, dass es nicht so abspült wie in dem, für die Olivia in der Arbeitswelt.
Also soweit mein bisheriges Arbeitsverhältnis mit Bahö ist, kann ich das bestätigen, dass es nicht so ist wie in einer PR-Agentur, wie es in diesem Buch beschrieben wird. Nein, das stimmt.
Herzlichen Dank, Alexander Lippmann. Innere Gewalt, erschienen bei Bahö. Ich denke, wir werden einander wieder hören.
Das würde mich freuen. Vielen Dank für die Einladung.
Ebenfalls.
Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.